MDR Kultur. Glaubenssachen.
Jenseits des Sinns. Über künstliche Intelligenz und Spiritualität. Eine Sendung von Robert Schurz.
Am Anfang steht ein Selbstversuch. Ein Thema: Frieden. Eine Jahreszeit: Winter. Ein Wunsch: ein Gedicht soll es werden. So ergeht der Auftrag an die künstliche Intelligenz, die den Text liefert. Das Ergebnis könnte sich so anhören.
Doch wenn durch Nacht die Lichter gleiten, so fern und doch vertraut zugleich, beginnt ein Fühlen uns zu leiten, so zart wie Schnee auf kargem Teich. Ein Wissen, das nur Stille schenkt, wenn Herz an Herz an Frieden denkt.
So also hört sich ein Friedensgedicht an. Alle typischen Merkmale eines solchen sind hier versammelt. Man erkennt es sofort. Und man stelle sich vor, ein Kind rezitiert mit Inbrunst genau dieses Gedicht an einem kalten Februartag. Kommen da nicht wärmende Gefühle auf? Nun, diese Frage mag jeder für sich selbst entscheiden. Für einen Lyriker allerdings wäre dieses Poem vielleicht eher ein Greuel. Eine Aneinanderreihung von Phrasen, Schlüsselworten und gezwungenen Reimen. Mithin, so etwas kommt heraus, wenn die künstliche Intelligenz am Werke ist. Ja, die künstliche Intelligenz ist auf dem Vormarsch, eine Lebensrealität und in aller Munde. In der Form von ChatGPT wird sie von immer mehr Personen benutzt. Bei alltäglichen Fragen, in der Wissenschaft, in der Wirtschaft, eigentlich überall. Man stellt an das sehr leistungsfähige Sprachmodell einfach Fragen oder Forderungen und man bekommt sekundenschnell eine Antwort oder die Forderung wird erfüllt. Dabei geschieht eigentlich nichts Mysteriöses oder Kompliziertes. ChatGPT, dieses ausgefeilte Computerprogramm, greift auf riesige Datenmengen, fast auf alles Wissen dieser Welt zu, kann komplexe Wahrscheinlichkeiten ausrechnen sowie andere statische Operationen durchführen und in sprachlich geordneter Form präsentieren. Zum Beispiel folgt das eben gehörte Friedensgedicht diesem Muster. Die künstliche Intelligenz greift auf alle gespeicherten Friedensgedichte zu und bildet daraus so eine Art Durchschnittsgedicht. Wir Menschen funktionieren zunächst durchaus ähnlich. Wenn wir eine Frage beantworten sollen oder eine Aufgabe gestellt bekommen, wie ein Gedicht zu verfassen, so greifen wir auf unser Wissen zurück, bewerten dieses Wissen nach Umsetzung und Effektivität und finden schließlich eine sprachliche Form für die Beantwortung der Frage oder Lösung des Problems. So ist denn die Verwendung der KI in vielen Bereichen unproblematisch, nämlich in all jenen, wo etwas funktionieren muss. In Bereichen, in welchen es klar definierte Ziele gibt und Handlungsrahmen, in denen diese zu erreichen sind. Aber hier beginnt bereits das Problem, denn Ziele sind selten eindeutig definierbar. Etwa, wenn Autofahrer durch Maschinen ersetzt werden. Hier scheint zunächst das Ziel klar, effektiv von A nach B zu kommen. Und das kann ein KI-gesteuerter Wagen in naher Zukunft sicher besser als jeder Mensch. Nun gibt es aber viele Zeitgenossen, die sich ins Auto setzen, allerdings nicht, um von A nach B zu kommen, sondern um das Gefühl des Fahrens zu genießen. Liegt doch in der Beherrschung von 150 PS und mehr eine ungeheure Ich-Erweiterung, ein Machtempfinden und eine Form rauschhafter Erfahrung. Wenn das nun der Zweck des Autofahrens ist, dann ist die KI vor ein völlig anderes Problem gestellt, das sie vermutlich nicht so schnell lösen kann. Noch komplizierter wird die Angelegenheit dadurch, dass beide Zwecke oder Ziele des Autofahrens vermischt sind. Etliche Autofahrer wollen sowohl von A nach B kommen, als auch das Fahrgefühl genießen. Mithin, wenn schon hier der Einsatz der künstlichen Intelligenz Probleme aufwirft, wie fragwürdig ist dieser Einsatz dann in technologie- und Verwaltungsfernbereichen, wie etwa kulturellen und sozialen Aktivitäten? Wie problematisch ist die KI dann auf dem Gebiet der Psychotherapie und der Seelsorge oder überhaupt der Religion? Nun, die christlichen Kirchen sind gerade dabei, auf die Herausforderungen der KI und speziell auf ChatGPT zu reagieren. Die Theologin und Philosophin Anna Puzio schreibt dazu:
Es ist höchste Zeit für die Theologie, das Themenfeld der Technologisierung und der KI wissenschaftlich zu ergründen und Antworten zu formulieren. Verändern sich durch die Technologisierung die verschiedenen Bereiche des menschlichen Lebens, verändern sich auch die Orte und Themen der Theologie.
Seit längerem etwa wird diskutiert, inwieweit Predigten KI-unterstützt geschrieben werden sollen, beziehungsweise ob es legitim ist, eine ganze Predigt überhaupt durch ein Programm erstellen zu lassen. Was die bloße Unterstützung betrifft, so sehen die meisten Theologen kein Problem. Warum soll ein Geistlicher nicht riesige Datenbanken nutzen, um sich möglichst umfangreich über das Thema seiner Predigt zu informieren? Dass die Information von einer Maschine geordnet und präsentiert wird, kann nur dann problematisch werden, wenn der Predigende keine oder zu geringe Medienkompetenz besitzt. Was aber die vollständige Übernahme der Predigt durch die Maschine betrifft, so ist man sich hier weitgehend einig. Das lebendige Wort kann und soll nicht durch ChatGPT verkündet werden. Die Gottesdienstreferentin und Pfarrerin Pia Baumann sagt dazu:
Wenn ich predige, dann gebe ich sehr viel von mir selbst in die Predigt hinein. Meinen Glauben, meine Zweifel, meine Erfahrung, meine Ängste und meine Hoffnungen. Die oder der Predigende zeigt sich verletzlich, wenn sie oder er vom Glauben erzählt. Ich wage etwas. Das gilt auch für die Gebete, die ich schreibe. Die KI hingegen geht kein Wagnis ein. Sie glaubt nicht, hofft nicht, liebt nicht.
Ein Programmierer oder KI-Experte würde an dieser Stelle einwenden, dass es nicht darum geht, ob ein Computer liebt, glaubt, hofft oder etwas wagt, sondern darum, wie gut er Liebe, Glaube, Hoffnung simulieren bzw. vermitteln kann. Wenn die Simulation gelingt, so ruft diese künstliche Predigt beim Empfänger der Botschaft die gleiche Empfindung hervor, hinterlässt den gleichen Eindruck wie eine menschliche. Die Frage scheint also zu sein, gibt es eine Grenze der Simulation? Obwohl die meisten Wissenschaftler und insbesondere Theologen diese Frage wohl bejahen, wird die Grenze des Einsatzes von Maschinen im spirituellen Bereich andernorts doch weit ausgereizt. So berichtet Anna Puzio:
Religiöse Roboter sind Roboter, die für religiöse Zwecke eingesetzt werden. Diese sind bislang in den nicht-monotheistischen Religionen und besonders im asiatischen Raum weit verbreitet. Religiöse Roboter können Gebete begleiten, Gespräche führen und religiöse Zeremonien feiern.
Die Frage der Simulierbarkeit menschlichen Tuns entscheidet sich auf der Seite der Empfangenden. Wenn eine Besucherin an einem Gottesdienst nicht mehr unterscheiden kann, ob die Predigt von einem Menschen oder von einer Maschine geschrieben wurde, dann ist die Simulation gelungen und die KI hat den sogenannten Turing-Test bestanden. Unter dem Turing-Test versteht die Informatik die Überprüfung, ob bei einer gestellten Aufgabe die Ergebnisse, die eine Maschine liefert, und die Ergebnisse, die ein Mensch liefert, unterscheidbar sind. Eine Predigt zu schreiben wäre etwa eine solche Aufgabe. Die Frage der Simulierbarkeit hängt aber nicht nur daran, wie gut oder effektiv die Maschine ist, sondern auch daran, wie gut oder unersetzbar die menschlichen Produkte selber sind. Dazu lohnt ein Ausflug in die Musik, denn hier ist das Problem von künstlich erzeugten Werken besonders aktuell. Es existieren bereits zahlreiche Popsongs, die von einer Maschine komponiert wurden und die auch erfolgreich sind. Dabei gilt, je einfacher und schematischer das ist, was simuliert werden soll, umso besser gelingt die Simulation. Die meisten Hits der Charts, also der Hitlisten, sind nicht besonders komplex, sondern lassen sich vergleichsweise einfach nachbauen. Eine Maschine kann vermutlich täuschend echt einen Madonna-Song erstellen. Schwieriger wird es bei klassischer Musik. So wurde der Versuch gemacht, eine dafür programmierte künstliche Intelligenz die 10. Symphonie von Beethoven komponieren zu lassen. Was Beethoven nicht vollenden konnte, vollbrachte die KI. Über das Ergebnis berichtet der Musikwissenschaftler Rainer Pöllmann in einem Podcast.
Das Ergebnis klingt schon nach Beethoven. Seine Eigenheiten und Marotten sind ganz gut erkannt und technisch erneuert worden. Doch es erinnert eher an eine Sammlung früherer Werke. Was man hört, klingt wie Schauspielmusik des Komponisten. Wo Beethoven konventionell ist, ist er eigentlich uninteressant. Die Punkte, wo er unkonventionell, wo er ganz einzigartig ist, die machen ja den Reiz an Beethoven aus.
Es geht also um die Einzigartigkeit, um die Individualität, die die KI nicht simulieren kann, egal ob in der Musik, in Gedichten oder in Predigten. Die Maschine wird immer nur Durchschnittsprodukte erstellen können. also Werke, die mit größtmöglichster Wahrscheinlichkeit einem definierten Ziel entsprechen. Selbst wenn man eine KI auffordert, ein einzigartiges Produkt zu erstellen, so kann sie nur einen Durchschnitt dessen abbilden, was bisher als einzigartig anerkannt wurde. Der Mensch, so heißt es, sei ein Gewohnheitstier und so neigt er zum Bekannten, Gewohnten, Vertrauten. Wenn alles geregelt ist, wenn alles in geordneten Bahnen verläuft, dann fühlen sich die Menschen wohl und geborgen. Die KI hat also ihren Ort in einer Welt des Vertrauten, des Gewohnten und des Regelhaften. Wenn alles seinen Gang geht, dann klingt Beethoven eben nach Beethoven. Eine Predigt klingt wie viele Predigten und ein Trost hört sich nach Trost an. Mit der KI zeichnet sich also in gewisser Weise die Utopie einer vollständig geordneten, befriedeten und vermutlich auch langweiligen Welt ab, in der alles seinen Platz hat. Unsere Welt ist aber nicht so. Es gibt Leid und Unordnung, Irrationalität und Chaos, Ambivalenz und Verzweiflung. Das prinzipielle Ungenügen der KI, das unendliche Defizit maschinell erzeugter Simulationen, zeigt sich genau an solchen Punkten. Damit ist der zweite Bereich im Kontext von Religion und KI angesprochen, die Seelsorge. Menschen wenden sich, wenn sie Probleme haben, wenn sie mit der Welt nicht mehr zurechtkommen, wenn sie zweifeln und unsicher sind, an andere Menschen, um sich im Gespräch helfen zu lassen. Das können nun Seelsorger oder Psychotherapeuten sein. Es ist kein Zufall, dass Programmierer schon in der frühesten Phase der Entwicklung der künstlichen Intelligenz ihren Ehrgeiz darauf verwendeten, einen Psychotherapeuten zu simulieren. Das Programm namens ELIZA simulierte bereits in den 60er Jahren einen Psychotherapeuten, der nach der Methode der klientenzentrierten Gesprächstherapie funktionierte. Und tatsächlich vertrauten die Studenten in einem Experiment der Maschine ihre Probleme an. Und viele gaben an, das Programm hätte ihnen geholfen. Dabei hatte das Programm nichts anderes gemacht, als die Benutzer zu spiegeln und damit zu bestätigen. Diese Bestätigungstendenz findet man in allen Chatbots, die Seelsorge oder Psychotherapie imitieren wollen.
Egal, was passiert ist, der Schmerz, den du gerade fühlst, ist echt und verdient Raum. Es ist völlig in Ordnung, traurig, leer oder wütend zu sein. Du musst nichts erklären, nichts rechtfertigen. Du darfst einfach atmen und fühlen. Vielleicht hilft dir der Gedanke, gerade jetzt mag sich alles zerbrochen anfühlen, aber Trümmer sind auch der Anfang von Neuem. Für den Moment sei sanft mit dir. Trink etwas Warmes, atme tief. Du bist nicht allein, auch wenn es sich so anfühlt. Ich bin hier, einfach um zuzuhören oder still neben dir zu sitzen, wenn du das willst.
Auch dieser Trosttext ist von einer Maschine erzeugt. Es ist ein Durchschnittstrost, der zahlreiche Trosttexte und Wirksamkeitsstudien zur Grundlage hat. Es werden Standardsätze verwendet wie »Du bist einzigartig«, »Du hast ein Recht auf deine Gefühle«, »Du bist in Ordnung« und so weiter. Solche Sätze erzeugen kurzfristig ein gutes Gefühl des Verstanden- und Angenommenwerdens. Interessant in diesem Kontext ist das Ergebnis einer internen Untersuchung eines Ausbildungsinstituts für eine populäre Form der Verhaltenstherapie. Diese zeigt, dass insbesondere junge Therapeuten zum großen Teil solche Standardformulierungen benutzen. Hier also funktioniert der menschliche Psychotherapeut wie eine Maschine. Von diesem Effekt sind auch die Seelsorger betroffen. So berichtet die katholische Nachrichtenagentur über einen Selbstversuch mit Chatbots in der Seelsorge. Dabei machte eine Telefonseelsorgerin die Erfahrung, dass ChatGPT irgendwie trocken sei. Aber manche Beraterinnen und Berater seien trockener, räumt sie ein. Sie selbst sei erschrocken gewesen, als ihr auffiel, dass ChatGPT manche Standardsätze nutze. Das tue man nach Jahren dieser Tätigkeit auch selbst. Hier ist nun das Problem klar angesprochen. Der Mensch selbst hat die Tendenz, sich an Mustern, an Formen zu orientieren, besonders wenn er überfordert ist. Er neigt dann dazu, Entscheidungen nicht spontan und intuitiv zu treffen, sondern häufig auf eigene Erfahrungswerte und bewährte Regeln zurückzugreifen. Die Telefonseelsorgerin etwa wird vielleicht nach dem 10. Anruf müde und hat nicht mehr die Kraft, auf den besonderen Fall im Detail einzugehen. So greift sie denn lieber zu bewährten Phrasen. Auch der Psychotherapeut nimmt, wenn er spontan und intuitiv reagiert, in diesem Sinne auch mit seiner Persönlichkeit immer ein Stück Unsicherheit oder Ambivalenz in Kauf. Er fragt sich dann, ob es vielleicht effektivere Reaktionen gibt, ob sich andere Interventionen im Sinne des Therapieerfolgs nicht eher angeboten hätten. An diesem Punkt wendet er sich vielleicht an die künstliche Intelligenz. In der Tat, es gibt bereits zahlreiche KI-gesteuerte Programme, die eine psychotherapeutische Sitzung simulieren, und das ist eigentlich nur möglich, wenn die Therapeuten selber tendenziell wie eine Maschine operieren. Was daraus folgt, ist ein selbstverstärkender Prozess. Je mehr sich der Mensch wie die KI verhält, desto weniger spricht dagegen, ihn durch eine Maschine zu ersetzen, besonders in Zeiten knapper Therapieplätze und langer Wartelisten. In der Pflege wird das noch deutlicher. Das überlastete Personal kann häufig die Patientinnen und Patienten quasi nur noch wie ein Automat abfertigen. Warum also nicht gleich für bestimmte Tätigkeiten einen Roboter einsetzen? Die Technologie der KI besteht, wie gesagt, einfach darin, aus einer enormen Datenmenge eine wahrscheinliche Konstellation zu erzeugen. Wenn nun ein Mensch dazu neigt, wie künstliche Intelligenz zu funktionieren, so funktioniert er gleichsam als optimierter Durchschnittsmensch. Dieser Typus Mensch, und das ist entscheidend, bezieht sich nur auf Vorhandenes, auf das, was in dieser Welt greifbar und darstellbar ist. Der gegenteilige Typus wäre im Begriff des Individuums, des Unteilbaren zu suchen. Das Individuum bezieht sich nicht nur auf Vorhandenes, sondern darüber hinaus auf noch etwas anderes, in dem es sich als einzigartig wiederfinden kann. Für dieses Andere steht die Spiritualität. Martin Luther wird folgender Satz zugeschrieben:
Spiritualität ist nicht etwas, das nur in der Kirche oder in bestimmten heiligen Momenten gefunden wird, sondern in allem, was der Christ tut, wenn er es zur Ehre Gottes tut.
Der Bezug auf einen Gott oder auf das Göttliche ist etwas, was die künstliche Intelligenz prinzipiell nicht imitieren kann, denn ein solcher Bezug setzt Individualität voraus. Wenn wir uns auf etwas Göttliches beziehen, so müssen wir uns auf uns selbst beziehen, denn das Göttliche ist weder in Datenform noch unmittelbar materiell vorhanden. Das Göttliche oder das spirituelle Moment in uns ist die uns gegebene Möglichkeit, eben die Welt über die bloße Wahrnehmung des Vorhandenen zu erfahren und sich darauf beziehen zu können. Das meint nicht bloß Kreativität, die Erschaffung von etwas Neuem, sondern die Beseeltheit, die in der dauernden Suche nach Wahrheit besteht. Die gute Predigerin zum Beispiel stellt sich nicht bloß die Frage, bin ich effektiv, sondern bin ich wahr? Der Psychoanalytiker Carl Gustav Jung hat das dereinst so beschrieben:
Die Spiritualität ist der Weg, der uns zu uns selbst führt. Es ist der Versuch, das Unbewusste in das Bewusstsein zu integrieren und eine tiefere Verbindung mit unserem wahren Selbst zu finden.
Die Individualität des Menschen geht mit seiner Spiritualität unbedingt einher, während die künstliche Intelligenz die Auflösung des Einzelnen im Allgemeinen zur Grundlage hat. Was aber folgt aus all dem in praktischer Hinsicht? Wohl zunächst nur die Aufforderung, sich der Problematik bewusst zu sein und auf die Anwendung der KI dort zu verzichten, wo wir unsere Persönlichkeit einbringen und Eigenes tun wollen. An einigen Hochschulen im Ausland wurden schriftliche Masterarbeiten, also längere Texte, die man zu Hause anfertigt, abgeschafft. Denn man kann KI-generierte Texte und echte studentische Texte nicht mehr eindeutig unterscheiden. Man verlegt sich indessen auf mündliche Prüfungen. Man will das Individuelle sehen und damit auch das Fehlerhafte. Dieses Fehlerhafte des Individuums ist aber, im Gegensatz zum Fehlerfreien, beseelt. Wenn wir also bereit sind, auf den Einsatz von künstlicher Intelligenz in bestimmten Bereichen zu verzichten, auch wenn sie Effektivität verspricht, so beziehen wir damit auch Position gegenüber der Frage, ob wir in einer beseelten, unfertigen und damit erlösungsbedürftigen Welt leben wollen oder nicht.
Jenseits des Sinns über künstliche Intelligenz und Spiritualität. Sie hörten eine Sendung von Robert Schurz. Es sprachen Henning Hartmann, Volker Hanisch und Martina Kothe. Zu hören und nachzulesen im Internet unter ndr.de/kultur und auch in der ARD-Audiothek. Am kommenden Sonntag in den Glaubenssachen was uns Kraft gibt. Eine Besinnung auf das Wesentliche.
NDR Kultur.